Ich begrüße alle wieder ganz herzlich heute Abend hier am 6. Dezember 2023 im Bürgerhaus in Steffenberg und natürlich alle ganz herzlich im Ermutigungskanal. Wir haben gerade gesungen in der Anbetung, O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Ja, und genau das wünschen wir uns. Und dass wir zu ihm kommen, weil es geht um ihn. Und wisst ihr, es ist so schön, dass wir das in Gemeinschaft singen können. Und da geht es auch in der heutigen Predigt drum. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema, wir sind nur gemeinsam stark. Richtig? Wir Christen brauchen uns. Und das ist so wertvoll, die Zeit, die wir haben. Und wir sehen uns das auch in der Bibel an, was die Bibel dazu sagt. Bevor ich da starte mit der Predigt, bete ich. Herr Jesus, ich danke dir so, dass wir dich anbeten dürfen. Ich danke dir, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Wir müssen keine fromme Schau machen. Wir wissen, du kennst unser Herz und ich bitte dich, Herr, dass unser Herz sich immer mehr nach dir ausrichtet und dass wir die Gemeinschaft suchen und immer mehr in Gemeinschaft zu dir kommen, dich loben, dich anbeten und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt sprichst. Rede du durch die Predigt, dass alles, was über meine Lippen kommt, von dem Heiligen Geist inspiriert ist, in die Herzen fällt und so richtig Ermutigung kommt. Und so gebe ich dir Zeit, die Zeit und bete das in Jesu kostbaren Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben eine Zeit und wir haben das gerade die letzten 3 Jahre erlebt, ja, wo es um viel, viele Menschen ging, die sehr, sehr einsam waren und sehr, sehr einsam sind. Ich komme ja nun ganz Deutschland rum und ich erlebe das. Ja, und ich erlebe das auch hier im Hinterland und eben in den umliegenden Städten, wie viele Menschen einsam sind. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn du einsam bist, und da meine ich nicht nur Einsamkeit, indem du alleine lebst, sondern du kannst 100 Mitarbeiter im Betrieb haben und du bist trotzdem einsam. Du kannst in Ehe und Familie leben und du bist trotzdem einsam. Ich habe in meiner Praxis viele Menschen gehabt, die verheiratet sind, Kinder haben und die mir sagen, Mann, ich bin so alleine. Keiner versteht mich. Und wisst ihr, und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn du einsam bist und einsam durch diese Welt gehst, ja, dass diese Menschen häufiger Krebs bekommen, dass sie mehr Demenz bekommen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, psychische Erkrankungen und all das tatsächlich mit Einsamkeit zu tun hat. Also von daher gesehen ist es so wichtig, dass wir nicht alleine bleiben. Dass wir gemeinsam hier durch diese Welt gehen und vor allen Dingen, indem wir Jesus Christus haben. In England hat man das in 2018 erkannt und hat ein Ministerium gegen Einsamkeit gegründet. Weil, wenn du und hast viele Krankheiten und du wirst psychisch krank, dann hat das ja für die Volkswirtschaft einen erheblichen Schaden. Und von daher gesehen sagen die, da müssen wir was gegen tun und haben so ein Ministerium gegen Einsamkeit gegründet. Wisst ihr, und da ist es einfach so, dass der ganze Trend ja gerade die letzten Jahrzehnte ja immer genau in die Richtung geht. Ne? In Social Media, was erleben wir? Ja? Ich gehe essen und dann sehe ich da, wie die Leute zusammensitzen und da welche und tippen im Handy. Ja? Kommunikation, schwierig. Ich hatte ja eine Praxis für Psychotherapie in Siegen und dann war ich auch als Schultherapeut einmal die Woche in den freien christlichen Schulen tätig. Hatte ich Sprechstunde und das war dann in Rudersdorf, Grundschule, Niederndorf, Hauptschule, Realschule. Und dann sitzt mir so ein 15-Jähriger gegenüber und dann sagt er, ach, ich habe auch jetzt eine Freundin. Und dann sage ich, ach, das ist ja schön. Wo kommen die her? Aus München. Sage ich, oh, also Siegen, München. Ja, habe ich über Facebook kennengelernt. Zwei Wochen später sitzt er mir wieder gegenüber und sagt, ah ja, also ich war jetzt hier mit dem Zug, bin ich nach München gefahren, habe die kennengelernt. Das ist es doch nicht. Ich muss doch weiter suchen. Also das ist, ne, das ist für uns in unserem, ne, hier 75 undenkbar, aber das ist heute eben eine Situation, wo viele, viele Menschen auch da einsam sind. Und wisst ihr, und dann gibt es viele, viele, die wegen ihrem Alter und oder auch Krankheit, ja, und können die Gemeinschaft nicht mehr so leben und die können nicht in Gottesdienst kommen. Und wisst ihr, was ich ganz oft höre? Auch wieder regional unabhängig, ja, dass mir Leute sagen, weißt du was, ich bin ja in der Kirche und so, aber Pfarrer, Pastor besucht mich nicht. Ihr Lieben, das ist doch so wichtig. Ja? Also meine Aufgabe ist es doch, dass ich letztendlich für die Menschen doch da bin, sie besuche. Das ist doch mein göttlicher Auftrag als Pastor, dass ich für euch da bin, dass ich für die Menschen da bin, die einsam zu Hause sind und haben keine sozialen Kontakte. Dann ist es doch ganz, ganz wichtig und gut, ja, wenn ich besuchen kann, wenn ich für die Leute beten kann. Und wisst ihr, dieser Trend, ja, ist einfach so fatal, dass immer mehr die Menschen in die Einsamkeit gehen. Und in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, habe ich an eine Parabel gedacht, die ich in den letzten Jahren immer mal vorgelesen habe. Und die habe ich mir nochmal hervorgeholt und habe gedacht, also ich werde jetzt, jedes Jahr habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr werde ich diese Parabel vorlesen, am besten um die Weihnachtszeit, wo nämlich viele, viele Menschen wieder sich bewusst werden, wie einsam sie sind, ja. Viele Selbstmorde passieren, also zwischen Weihnachten und Silvester passieren die meisten Selbstmorde, weil die Leute hoffen noch, jetzt beginnt die Adventszeit, Weihnachten werde ich wohl nicht alleine sein, irgendwie werde ich doch eingeladen werden und dann wird das nichts. Und dann ist Weihnachten vorbei und dann geht's Richtung neues Jahr und dann sagen die Menschen, ich kann nicht mehr, das will ich nicht mehr, ich will 2024 nicht mehr leben und sie gehen. Kennt ihr diese Parabel, die Konferenz des Teufels? Schon mal gehört? Jetzt hört mal gut zu, ihr Lieben. Das ist die Weisheit schlechthin. Wenn ihr das jetzt hier hört und euch das jeden Tag bewusst macht, ja, dann wirst du sensibilisiert für dieses Leben. Und das ist so wahr, was hier steht. Es geht los. Der Teufel hatte eine weltweite Versammlung einberufen, weltweit. In der Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, dann ist unsere Macht gebrochen. Und wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Also lasst sie in die Gemeinde gehen. Lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können. Auf keinen Fall dürfen sie beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Lenkt sie davon ab. Wie sollen wir das anstellen, fragten die Dämonen. Beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt auch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen, antwortet der Teufel. Verleitet sie dazu, dass sie viel ausgeben, viel verbrauchen und verschwenden. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendlich viele Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Und überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, jeden Tag 10 bis 12 Stunden. So können sie sich ihren leeren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und für sie zu beten. Wenn ihre Familien schließlich auseinandergebrochen sind, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, ständig das Radio einzuschalten. Wenn sie Auto fahren, seht zu, dass unermüdlich der Fernseher und die Computer in ihrer Nähe laufen. So werden sie allmählich ihre Gedanken vergiftet und die Einheit und Verbundenheit mit Christus zerstört. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen und Zeitschriften. Hämmert ihnen 24 Stunden lang am Tag die neuesten Nachrichten ein. Bedeckt die Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte. Überflutet die Briefkästen mit Werbung und Angeboten von Diensten, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Lasst sie auch im Urlaub nicht zur Ruhe kommen. Gebt euch Mühe, dass sie erschöpft und voller Sorge und Unruhe zurück zu ihrer Arbeit gehen. Seht zu, dass sie sich nicht an der Natur erfreuen. Und auf keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, Konzerte und ins Kino. Gib ihnen den Nikolaus, haben wir heute, 6. Dezember. Ja. Gib ihnen den Nikolaus. Und lenke sie davon ab, dass sie ihren Kindern die wahre Bedeutung von Weihnachten erklären. Gib ihnen den Osterhasen, damit sie nicht über die Auferstehung und über Jesu Macht über Sünde und Tod nachdenken. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt sind, dass sie nur ja keine Zeit mit Gott verbringen. Und wenn sie sich mal mit anderen Christen treffen, dann lass sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Tratsch und Smalltalk, sodass sie sich mit einem schlechten Gewissen verabschieden. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie die Zeit zum Beten finden. Ich kann es nicht ausstehen. Lasst ja nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie keine Evangelisation veranstalten und Menschen für Gott gewinnen können. Liefert ihnen für diesen Mangel so viele gute Entschuldigungen, dass sie keine Kraft mehr von Jesus holen. Beschäftigt sie mit guten Taten, die wir ihnen auftragen. Sobald wir sie aus ihrer eigenen Kraft leben lassen und ihre Gesundheit und ihre Familie sie opfern für die gute Sache, es wird funktionieren, schrie Satan. Es wird funktionieren. Das war ein tolles Treffen. Die Dämonen gingen eifrig an die Arbeit. Die Christen überall auf der Welt nur noch zu beschäftigen und zu jagen. Ihnen noch mehr einzuflüstern, sie müssten hierhin und dorthin rennen. Wenig Zeit zu haben für Gott und ihre Familien. Keine Zeit zu haben, um anderen von der Kraft Jesu zu erzählen, die das Leben verändert und dass er ewiges Leben schenkt. Es wird gelingen. Es wird gelingen. Und die Dämonen gingen motiviert ans Werk. Ist es so? Stehen wir alle in der Gefahr, abgelenkt zu werden? Keine Zeit zu haben, es immer schwieriger wird, was Bibellesen betrifft, was immer wieder betont wird, lass sie bloß nicht beten. Ihr Lieben, wir brauchen uns, richtig? Wir brauchen Umarmung, wir brauchen Nähe, wir brauchen Liebe. Geschwisterliche Liebe untereinander. Wir brauchen uns. Und wisst ihr, die große Gefahr ist heute, dass man uns sagt, ach, es gibt so viele Predigten doch im Internet, ja, wie hier auch diesen Ermutigungskanal, ich setze mich zu Hause hin, hör mir das an, ja. Das kannst du nicht vergleichen mit dem, dass wir hier reinkommen, dass wir uns begrüßen, dass wir uns unterhalten, dass wir uns kennenlernen, dass wir hier jetzt in Gemeinschaft Anbetung haben, dass wenn der Gottesdienst jetzt hier fertig ist, ja, dass wir uns weiter unterhalten und dass wir einfach miteinander den Weg gehen. Das ist so wichtig. Und das wird niemals ersetzt, indem du eine Predigt hörst im Internet. Natürlich ist das schön und gemütlich und kannst jederzeit hören und kannst dann zu Hause sitzen, musst dich nicht aufmachen bei dem dunklen Wetter und so. Aber du kannst das überhaupt nicht vergleichen mit der persönlichen Beziehung. Und diese Wissenschaftler, was die herausgefunden haben, ja, dass 1/5 der Bevölkerung, ja, dieses Einsamkeitsproblem hat. 1/5 der Bevölkerung, das ist unfassbar. Und ihr Lieben, jetzt schauen wir uns die Bibel an. Und da gibt es ja die erste Gemeinde in der Bibel. Und da lese ich uns jetzt mal Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 vor. Und da geht's jetzt los, dass Pfingsten ist, Heiliger Geist fällt. Und dann steht hier Folgendes. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also Petrus steht da, predigt. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben und sagen, das ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist wirkt. Und dann geht's weiter. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über die Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig, hörst du, beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Heute habe ich aus Norddeutschland noch einen Anrufbeantworter vom Festnetz, ja, eine Nachricht erhalten von einer Frau, die sagte: Mein Mann und ich, wir sehnen uns so nach dieser Gemeinschaft der ersten Gemeinde. Das, was ich jetzt hier vorlese. Heute Nachmittag noch jemand aus Norddeutschland, der sagt: Ruf mich an und lass uns mal reflektieren. Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten. Also da ist so ein Herz bei so vielen Menschen, die sagen, ich will das haben. Und ich will eben nicht, dass was hier in der Konferenz des Sadans steht, ja, dass ich da gehetzt werde und dass ich einfach keine Zeit mehr habe zu beten und Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben. Ich will meinen Fokus auf Jesus Christus setzen. Und wisst ihr, was ich da dachte, als ich das jetzt heute las? Da kommen 3000 Menschen zum Glauben. Meint ihr, Petrus hätte sich jetzt darum kümmern müssen, dass die Gemeinschaft haben? Also ihr seid jetzt zum Glauben gekommen, jetzt bitte kommt in Gottesdienst. Ja, kommt, ja, lasst uns Gemeinschaft haben. Ja. Die waren glücklich. Die haben verstanden, Jesus Christus lebt wirklich. Sie wurden angerührt vom Heiligen Geist. Und dann sind sie den Weg zusammengegangen, einmütig im Tempel und zu Hause. Und haben frohlockt. Die hatten Freude zusammen. Nicht so langweilig, oh ja, lass uns mal beten und lass uns mal, und ist alles so ein Pflichtprogramm. Die hatten Freude, die lebten zusammen, die gingen zusammen den Weg. Und wenn jemand Not hatte, ja, dann hat eben jemand irgendein Grundstück verkauft und dann war keine Not mehr da. Die haben zusammengelegt und gelebt. Und das ist Freude. Die Konsequenz war, die Welt sieht das. Und täglich kamen Menschen dazu, weil die gesagt haben, das will ich auch. Was ist das denn mit denen? Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir uns haben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus Christus zeigt uns im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, immer wieder auf. Ihr müsst euch vorstellen, ja, der heilige Moment. Jesus Christus betet. Und die Jünger hören mir zu. Das ist ja hochinteressant. Was betet Jesus, oder? Was wird er jetzt mit seinem Vater reden? Und das hohepriesterliche Gebet zeigt auf, dass Jesus sagt, mein Vater, ja, so wie wir eins sind, so sollen hier die Menschen, die uns nachfolgen, eins sein. Den Weg zusammengehen, das ist im Herzen von Jesus Christus. Und ihr wisst ja, ich bin vor ein paar Tagen an Oberhölln vorbeigefahren, ne? Also ein paar Kilometer von hier weg, ländlich, und dann fahre ich Niederhölln, Oberhölln, und dann ist da eine große Wiese und da waren Schäfchen. Ganz viele Schafe habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Ach, wisst ihr, ich liebe die Schäfchen. Und ich muss jetzt was über die Schäfchen sagen. Ich will die Schäfchen wirklich nicht beleidigen, weil, wie gesagt, ich liebe Schäfchen. Ja. Aber ich muss einfach sagen, ihr Lieben, Schäfchen sind nicht die intellektuell Stärksten. Habe ich das jetzt nett gesagt? Ja, also ohne Hirten, dann läuft schon mal das eine oder andere Schäfchen weg. Und wenn der Hirte nicht aufpasst, dann läuft irgendwann die ganze Herde irgendwo rum, ja, und ist weg. Also die brauchen ihren Hirten. Was ist so mit der berühmteste Psalm? Kennen ganz viele Nichtchristen, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ja. Warum steht das in der Bibel? Der Herr ist mein Hirte, ja. Weil du und ich, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wir haben doch überhaupt keine Ahnung, was gut für uns ist, richtig? Wissen wir doch gar nicht. Wir haben unsere Vorstellungen, aber du bekommst doch nur den wirklichen Segen und die Sicherheit darin, dass wir den Hirten haben, die wir Jesus Christus nachfolgen. Das ist das Entscheidende. Und das heißt es, dass wir beten, dass er einfach mit uns geht, dass er uns führt. In jeder Lebenssituation. Ich war heute mit meiner Schwester Inge unterwegs in Dillenburg und dann habe ich gesagt, ja, Inge, weißt du was, also ich erlebe das so oft, ja, wenn ich einen Parkplatz suche, ich bete immer, ja, aber ich beziehe ihn immer mit ein, ja. Das ist unglaublich, wie oft ich das erlebe, dass ich bete und da fährt einer weg. oder ich war jetzt vor ein paar Tagen, war ich in der Berufsschule in Dillenburg, da soll ich so einen Vortrag halten über verhaltensauffällige Kinder für in der Erzieherklasse. Ey, da war alles voll und dann war da neben der Berufsschule Lidl und so weiter, aber die haben da eine Kamera, ja, und nach einer halben Stunde bezahlst du 25, 30 Euro, weil du dann da, ne, kriegst dein Knöllchen durch die Kamera. Und dann fahre ich da rum und dann sage ich, oh Herr, ich habe doch jetzt auch ein bisschen Druck, ich muss jetzt gleich da in die Klasse, ich kann jetzt nicht hier noch, weiß ich wo, rumfahren, ja. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich fahre immer ums Berufsschulgelände rum, ich fahre jetzt auf den Parkplatz, ne, und wo nicht nur die Lehrer parken dürfen, sondern auch so der Otto Normalverbraucher sind ja auch Berufsschüler, die haben schon ein Auto und so, da war genau ein Platz frei. Fast direkt vor dem Eingang vom Berufsschulzentrum. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir Jesus Christus in alles mit einbeziehen und einfach wissen, er ist bei uns. Er führt dich und mich. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und das liebt er. Und deshalb sagt er, ihr seid Schäfchen und ich bin euer Hirte. Und da gibt es in diesem Zusammenhang mit Schafen, gibt es noch eine tolle Bibelstelle. Und da lese ich Lukas 15, 4 bis 6. Da geht es um das verlorene Schaf. Da ist tatsächlich eins verloren gegangen. Und dann steht hier, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Also Jesus geht dir nach. Und vielleicht hast du den Eindruck, ich bin weit weg. Komm zu ihm. Er geht dir nach, er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und sagst dir, ja, ja, was hier in meinem Leben abgeht, schwierig. Und er liebt es, dir nachzugehen. Und was ich hier so wichtig finde, wisst ihr, jedes Wort in der Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und hier steht, Und wenn er es, nämlich Gott, ja, und wenn er das Schaf gefunden hat, was macht er dann? Holt er dann ein Seil und legt es dann um das Schaf und zieht das Schaf hinter sich her? Ja. Hier steht, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Er trägt es. Ihr Lieben, Körperkontakt. Er trägt es und geht mit dem Schaf nach Hause. Und dann heißt es hier mit Freuden. Jesus liebt dich so. Abschließend möchte ich euch was weitergeben. Das ist Lukas Kapitel 15. Die nächste Seite, immer noch Kapitel 15, da kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da haben wir das verlorene Schaf, da war der verlorene Sohn. Und da möchte ich euch mal sensibilisieren. Ich meine, verlorener Sohn, ich glaube, ich habe über 100 Predigten darüber gehört. Aber das ist nochmal so ein Gedanke, das ist vielleicht auch neu für diejenigen, die das schon oft gehört haben. Der verlorene Sohn, ja, das war einer, da war also der Vater, ein Gleichnis, Vater, Gott, und er hat zwei Söhne. Und der eine Sohn, der kommt her und sagt, ja, pass auf, weißt du was, ich habe hier keine Lust mehr, hier bei dir zu arbeiten, mit dir hier zu leben. Ich will mich endlich selbst verwirklichen und ich will raus. Und ich brauche aber Geld, zahl mir bitte das Erbe aus. Und der Vater sagt, okay, ich gebe dir das Geld, dann kannst du dein Leben leben. Und dann marschiert dieser Sohn los und dann genießt er so richtig. Und irgendwann ist das Geld weg, weil das Geld weg ist, sind die Freunde weg. Und dann ist er einsam, ohne Ende. Und irgendwann liegt er im Dreck, neben den Schweinen und guckt sich das Fressen von denen an und sagt, na, wenn ich das wenigstens hätte. Also er war ganz unten. Dann trifft er eine Entscheidung, ich tue Buße, ich will es nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie mein Vater damit umgehen wird, aber ich werde wieder zurückgehen. Und dann marschiert er wieder zurück. Und wisst ihr, es gibt nur eine Bibelstelle, wo Gott, der Vater, läuft. Das ist genau hier beim verlorenen Sohn. Dann lesen wir, und der Vater lief ihm entgegen, als er ihn von Weitem sah, und sagte, mein Sohn, komm her. Und dann hat der Vater ein Riesenfest gemacht. Und jetzt kam der Bruder, der zweite Sohn. Und der sagt, Vater, das hast du für mich noch nie getan. Und dann sagt der Vater Gott, mein Sohn, alles, was dir gehört, gehört, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast ja überhaupt nicht verstanden, was es heißt, hier mit mir zu leben, sage ich mal mit meinen Worten. Dieser verlorene Sohn, der hat verstanden, ich bin einen schlimmen Weg gegangen und ich habe eine tiefe Erkenntnis, ich will zu meinem Vater zurück. Und das war gut und eine ganz, ganz wichtige Erfahrung im Leben. Aber dieser Sohn, der immer bei dem Vater war, der hat nie verstanden, dass es nicht um Arbeit geht, sondern dass es darum geht, dass er bei Gott ist, bei dem Vater ist, dass er die Gemeinschaft hat, dass der Vater sagt, aber das, was mir gehört, gehört dir. Wir gehen doch zusammen den Weg. Du musst doch nichts hier groß erarbeiten, sondern wir haben hier Gemeinschaft, wir lieben uns und das weißt du nicht zu schätzen. Der wusste es nicht zu schätzen. Das ist mir so bewusst geworden, als ich mir das jetzt nochmal durchgelesen habe. Also das war eigentlich der Arme. Wisst ihr was? Ich meine, das ist ein heißer Spruch, ja, so als Therapeut. Aber es sind Menschen bei mir gewesen, die gehen seit ewigen Zeiten in Freikirche. So, und jetzt gehen die Kinder, die gehen mit und irgendwann sind sie weg. Und ich habe manchmal so den Eindruck, die müssen erst mal weg sein. Und müssen erstmal, ich sage das mal deutlich, diese ganze Scheiße erleben, wo sie denken, da hole ich mir das Glück. Und wenn sie dann zurückkommen, dann brennen die für Jesus Christus. Aber dann lasst uns zusammen beten, dass sie zurückkommen, richtig? Dass wir uns eins machen. Ich kenne so viele im Hinterland, ja, Marburg, Bedenkopf, Kreisjugend. Ich war ja überall drin. Und ich kenne so viele, ja, die absolut nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, weil sie den frommen Stress nicht wollen, weil sie das genauso gesehen haben. Ja, ich muss in der Gemeinde, muss ich denn arbeiten? Ich muss in gemischten Chor, ich muss in Jugendkreis und ich muss und ich muss und ich muss. Da habe ich keinen Bock drauf, ich will leben, wie ich lebe. Und dann machen sie halt die Erfahrung wie der verlorene Sohn und merken dann irgendwann, und so habe ich ja nun auch gelebt, mit meinem Party-Ding da über 25 Jahre, dass ich merke, ey, das ist alles hohl. Ich werde niemals das Glück finden. Die Welt kann mir das Glück nicht geben. Nur Jesus Christus. Und er hat festgehalten. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt hier nicht nur rein theoretisch, sondern wirklich von meiner Praxis, von meinem Leben her weitergeben darf, ja, wie wertvoll es ist, dass wir und erkennen, es gibt eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus und das kennen viele Christen nicht. Also ich kenne so viele, die hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in der Kirche und aufgewachsen sind, die seit 40 Jahren in Gemeinde gehen. Ich spreche die an und sage, ey, weißt du was, ich liebe Jesus und ich gehe mit ihm den Weg. Und ich werde konkret geführt und so. Und die gucken mich an, als wenn ich eine andere Sprache spreche. Die verstehen mich nicht. Wie Liebesbeziehung. Da ist Gott und ich folge ihm nach und irgendwann bin ich bei ihm. Sagen auch viele, hoffe ich doch. Höre ich ganz oft. Christen, die seit 40 Jahren in Gemeinde gehen. Ich hoffe doch. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So einfach ist das. Und er ist ein gerechter Gott. Und wenn du und gibst Jesus Christus dein Leben, diese Lebensübergabe, und kommst zu ihm, und dann führt er dich, und dann wirst du immer wieder auch versagen und sündigen und so weiter, aber es ist ein Heiligungsprozess, und er führt dich, und du merkst, oh, da bekomme ich Heilung, und da bekomme ich Heilung, und du gehst den Weg weiter, und irgendwann bist du bei ihm. Weil du gerecht gesprochen bist vor ihm durch Jesus Christus, kommst du in den Himmel. Nicht wegen Leistung. Und viele kommen eben her und sagen, ja, meine, ich bin doch kein schlechter Mensch. Da stehe ich immer erstaunt davor, wenn mir das jemand sagt, ich bin doch kein schlechter Mensch. Du liebe Zeit, ja. Schau dir dein Leben an. Und ich schaue mir mein Leben an. Da könnte ich jetzt bis morgen früh erzählen, was in meinem Leben alles schlecht gelaufen ist und wo Sünde ist und so weiter, ja. Und da bin ich so dankbar, dass wir in der Gnade leben. Und deshalb, ja, ist einfach die Grundresonanz von der Predigt heute, dass wir uns nicht ablenken lassen von der Welt und all dem, was Satan in dem geistlichen Kampf möchte, dass er nämlich in die Gedanken geht und dass er dich beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt, ja, sondern dass wir einfach wissen, Jesus Christus, ja, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist die Fülle. Und wir dürfen jederzeit zu ihm kommen, mit all unseren Problemen, mit all unseren Sünden. Und er ist treu und gerecht. Und er lässt dich niemals alleine. Und das wünsche ich dir und mir und uns von ganzem Herzen, ja. Und dass wir uns darin bestärken, uns gegenseitig zu dienen mit unseren Gaben. Und da geht es nicht nur darum, dass ich als pastoraler Leiter und bin immer der Ansprechpartner für alles, sondern dass man sich in den Häusern trifft. Und wisst ihr was, ich bin so dankbar, wenn ich höre hier in der Arche, da haben sich wieder welche getroffen und da ist wieder Gemeinschaft. Und das ist so eine Freude. Und so lasst uns noch aufstehen und dann bete ich noch um den Segen unseres Herrn. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Und nun gehen wir in die Anbetung und ich wünsche allen im Ermutigungskanal, dass wir und lernen uns dann auch mal kennen, aber dass du vor Ort in der Region, wo du lebst, auch wirklich Gemeinschaft hast mit wiedergeborenen Christen und du eben nicht alleine bist und der Herr führt dich, der Herr ist bei dir und du darfst ihm vertrauen. Alles Liebe, euer Männer.